Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ihr heute in die Fußgängerzone geht und die Leute fragt, querbeet, was hat Gold für eine Aufgabe? Warum sind sie vielleicht im Besitz von Gold? Dann werden die allermeisten antworten, Inflationsschutz. Ich möchte, dass die Kaufkraft meines Vermögens erhalten bleibt. Wenn man Gold als solchen betrachtet, als Inflationsschutz, dann ist Gold auf dem aktuellen Niveau nicht unterbewertet. Dann ist Gold wahrscheinlich sogar überbewertet. Das war allerdings auch schon vor einem Jahr so. Und ihr habt's mitbekommen, Gold ist einfach weiter gestiegen. Vielleicht sind es also andere Ursachen, die dafür gesorgt haben, dass Zentralbanken, dass Privatanleger, dass große institutionelle Anleger weiter Gold kaufen. Wenn man annähme, dass 2% aller Anleger global, nicht aller Menschen, nur der Anleger, heute sich entscheiden würden, Gold zu kaufen, dann sprechen wir über einen Preis pro Unze von bummelig 50.000 US-Dollar. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das wäre mehr als eine Verzehnfachung. Aber nur um mal klar zu machen, wir sprechen hier über einen ein bisschen größeren Markt als 300 Milliarden US-Dollar. Das war's dann schon. Wenn mehr und mehr Anleger das Gefühl haben, die Treiber des Goldpreises der letzten 12 Monate, die werden wahrscheinlich nicht wegfallen, es werden eher noch mehr, kann man sich dann vorstellen, dass die Marktkapitalisierung von Gold vielleicht von 300 auf 600 Milliarden steigt oder auf 900 Milliarden steigt, dann gäbe es immer noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die viel, viel größer wären. Also, ich möchte heute darüber sprechen, dass Gold nach klassischer Lesart wahrscheinlich sogar überbewertet ist. Ich möchte aber auch darüber reden, welche Faktoren dafür sorgen könnten, dass Gold dennoch im Preis in den nächsten Jahren steigt. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Heute sprechen wir über eine brillante Goldanalyse. Warum darf ich das so sagen? Weil es kein Eigenlob ist, denn ich teile heute die Gedanken des Aswad Damodaran mit euch. Ich wünschte, ich sei in meinen jungen Jahren ein Student von ihm gewesen. Aswad Damodaran ist nach wie vor mit Leidenschaft dabei als Professor an der NYU Stern School of Business in New York. Das war für mich früher wahnsinnig weit entfernt. Vielleicht sollte ich das einfach mal ein Gastsemester dort belegen. Ich glaube, man kann sich da reinkaufen. Also ich hätte wahnsinnig viel Lust dazu. Wann immer ihr etwas oder ein Video oder ein Blogbeitrag von Aswad Damodaran in die Finger bekommen könnt, dann lest ihn. Der Mann hat auch deshalb nicht Millionen von Follower, weder auf YouTube noch in seinen Blogs, weil er keine Lust hat zu verkürzen. Und das ist nun mal ein Trend. Sag uns, was wir jetzt kaufen sollen und fertig. Und dann bist du nachher schuld, wenn es nicht geklappt hat. Das macht er nicht. Seine Analysen lesen sich manchmal so, wie man das von einem Professor erwarten würde. Deswegen fasse ich das Ganze für euch hier zusammen. Denn es ist wirklich sehr interessant, was er hier über den Goldmarkt spricht. Wir gehen es einmal gemeinsam durch. Er erklärt nämlich, man kann ja nicht immer sagen, ja, Gold ist immer unterbewertet. Wenn ihr einen reinen Goldbug fragt, dann macht das genauso wenig Sinn wie einen Krypto-Maximalisten oder jemanden, der sagt Tesla und es gibt nichts anderes. Jemand, der nur eine Version im Kopf hat, kann Recht haben, zweifellos. Aber das ist natürlich in dem Sinne kein analytisches Vorgehen, wenn ich sage, das stimmt. Egal was kommt, das stimmt. Unsere Zeit verändert sich wahnsinnig schnell. Und für viele ist eben Gold immer unterbewertet. Man findet immer irgendwelche Korrelationen. Meist dann irgendwie wird dann die Inflation reingewoben und dann sagt man, ja, Gold müsste eigentlich bei 8.000 stehen, wenn es sich so entwickelt hätte wie, seltene Whisky-Sorten aus Japan. Dann müsste Gold eigentlich bei 16.000 stehen. Das ist ja noch viel, viel schneller gestiegen. Also man findet immer Relationen. Das ist so mit Statistiken. Wenn man die selber bastelt, kann das wunderbar aussehen. Und mit diesen ganzen Large Language Modellen wird es noch viel, viel spaßiger. Insofern ist es immer für den einen total überbewertet. Der andere sagt, Gold kaufe ich einfach nicht, weil es gibt keine Dividenden, keine Zinsen. Das kann man durchaus einordnen. Und gerade die letzten 12 Monate waren meines Erachtens super spannend. Ich komme dann mit meinem persönlichen Fazit selbstverständlich zum Schluss. An dieser Stelle ist schon der Hinweis. Ich schicke euch heute einen Report. Ihr merkt, ich mache das in diesen Zeiten noch schneller, nicht nur mittwochs, sondern dann, wenn ich die Beiträge hier hochlade, weil ich hoffe, dass ich diese Aktualität damit für euch hier Mehrwert schaffe, im kostenlosen Report. www.lars-erichsen.de, den Link findet ihr in den Shownotes und dort beschreibe ich A, worauf man beim Kauf von physischem Gold bestenfalls achtet, so die groben Punkte und es gibt so ein paar Red Flags, da sollte man wirklich sehr aufpassen, es gibt viele Goldanbieter und ich beschreibe euch auch gleich in diesem Report mit, es gibt gar nicht so viele Gold-ETCs, das sind die, die man an der Börse kauft. Sie müssen physisch hinterlegt sein, sonst sind sie nicht nach einem Jahr steuerfrei. Auch die nehme ich kurz unter die Lupe. Wer also langfristig in Gold investieren möchte oder das vielleicht schon macht und überprüfen möchte, ob er es richtig macht, heute im Report, habe ich heute Morgen hochgeladen. So, kommen wir zu dem Ausnahmejahr 2025. Gold hat also die Marke von $4,000 erreicht, Korrektur hin oder her. Das war seit Jahresbeginn plus von über 50%. Das ist beeindruckend. Auch inflationsbereinigt hat Gold mittlerweile ein Allzeithoch erreicht. Das wiederum ist historisch sehr, sehr selten. Die beste Performance ever hatte Gold 1979. Damals ist Gold fast 140% gestiegen. Das war, und daher kommt wahrscheinlich sein Ruf, mitten in der hochinflationären Phase. Aber wirklich hochinflationär. Deutlich zweistellige Inflationsraten. Das schlechteste Jahr, soll das für uns eine Warnung sein? Wir kommen gleich dazu, war zwei Jahre später, nämlich 1981. Da ist Gold um 32% gesunken. Warum? Weil die Inflation sehr deutlich zurückkam. Und dieses Jahrzehnt hat wirklich die Story von Gold geprägt als dem Inflationsschutz. Gold ist also volatil. 2025 ist anders. Es gab keine galoppierende Inflation wie 1900 oder wie in den 70ern allgemein. Es gab keine dramatische Finanzkrise wie 2008. Und trotzdem ist Gold sehr, sehr deutlich gestiegen. Damodaran ist im Übrigen, das muss man ein bisschen einordnen, deswegen ist dieses Thema für ihn besonders interessant, ist in Indien aufgewachsen und in Indien zu der Zeit, als er dort aufgewachsen ist, 60er, 70er Jahre, war Gold die dominierende Anlageform. Ich habe es euch neulich in einem Video schon mal gesagt. Wenn ihr tagesaktuelle Nachrichten über den Goldmarkt wollt, schaut online India Times und so weiter. Noch immer spielt in vielen Ländern Asiens Gold die zentrale Rolle, wenn wir über Anlage sprechen. Weil natürlich in vielen dieser Ländern Inflation nach wie vor ein großes Thema ist. Dieses mangelnde Vertrauen in Finanzmärkte hat dazu geführt, dass in Indien und in vielen Emerging Markets das Geld vor allem in Gold geflossen ist, vor allem und oft auch in den Schmuckmarkt. Es gibt Zeitungen wie meine Heimatzeitung, Flensburger Tageblatt, die wirklich sich nicht nehmen lassen, immer wieder die Korrelation zur Hochzeitssaison in Indien herzustellen. Ich nehme an, das macht irgendein Praktikant oder eine KI. Ja, also ich lese euch gerne den regionalen Teil. Man will ja auch wissen, wer gestorben ist und so weiter. Aber was für ein Quatsch. Das ist echt hervorragend. Aber anyway, dass Gold auch in Schmuckform verwendet wird, ist einer der wenigen echten Verwendungszwecke. Das ist ja so. Gold ist aus Sicht von Damodaran kein Asset, sondern ein Collectible. Damodaran teilt Assets immer in vier Investmentklassen auf oder in vier Kategorien. Erstens, Assets sind also Anlagen mit erwarteten Cashflows, Dividenden, Zinsen bei Anleihen, Mieten bei Immobilien. Zweitens, Commodities, also Rohstoffe, Öl, Eisenerz und so weiter. Das braucht man für die Produktion. Drittens, Währungen sind keine Anlage, sondern sind Tauschmittel und vorübergehender Wertspeicher, mal mehr, mal weniger, je langfristiger, desto weniger. Es geht hier um den Unterschied, wie groß ist die Akzeptanz und wie groß ist das Vertrauen in die Währung. Also auch der Dollar verliert an Wert, der Zimbabwe-Dollar verliert aber viel mehr an Wert. Vertrauen, Akzeptanz. Viertens, Collectibles, also Sammlerstücke. Deren Wert besteht aus Knappheit, dauerhafter Nachfrage, im besten Fall Kunstwerke, Whisky, seltene Briefmarken, Gold, Bitcoin letztlich auch. Gold ist für ihn also primär ein Collectible. Bitte nicht, ich weiß, wenn man das klingt, Gold ist viel mehr als, So, ja, also es ist kein überragend großer Markt. Es resultiert aus der Knappheit. Es gibt ja keine Cashflows, der Wert. Man kann es also nicht sinnvoll bewerten anhand von Cashflows. Man kann es nur bepreisen. Und das macht Damodaran. Preise werden von Stimmung und Momentum getrieben, nicht immer von fundamentalen Berechnungen. Und das ist ein zentraler Gedanke. Ohne irgendeine Art von Cashflow ist alles immer ein Bepreisen. Es gibt keinen fundamentalen, fairen Wert für etwas, was keine Zinsen, Mieten oder Cashflows hat. Zu fragen, ob Gold überbewertet oder unterbewertet ist, ist unter dem Aspekt praktisch sinnlos. Genauso sinnlos wie bei Bitcoin. Warren Buffett hat Gold immer gemieden. Bitcoin auch. Warum? Weil es in sein wertorientiertes, cashflow-orientiertes Framework einfach nicht reinpasst. Man kann es in dem Sinne nicht bewerten. Wenn man aber Gold als Collectible versteht, kann man sehr wohl analysieren, was seinen Preis beeinflusst. Die klassischen Preistreiber, weit überschätzt, und ich gebe ganz offen zu, ich habe das auch häufiger wiederholt und bin in dieser Analyse, ja, deswegen mag ich so gerne, weil ich dabei auch überrascht werde, Gold als Inflationsschutz. Wie viele Goldhändler, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, online, offline, ich habe schon gesagt, die Umfrage in der Straße, werden sagen, ja, Gold ist ein Hedge gegen Inflation. Wenn Papiergeld an Wert verliert, flüchten Anleger in Gold. Klingt logisch, oder? Die Daten erzählen allerdings eine etwas andere Geschichte. Damodaran regressiert Goldpreisänderungen gegen die Inflationsrate von 1963 bis zum Jahr 2024. Und das Ergebnis ist, ich packe euch die Analyse hier unten rein, damit auch jeder überprüfen kann, wie er auf diese Daten dann kommt. Es gibt einen positiven Zusammenhang. Aber das R-Quadrat, das ist also das, was diese Korrelation beschreibt, liegt bei 19%. Das bedeutet also, Inflation erklärt weniger als ein Fünftel der Goldpreisvarianz. Über 80% der Goldpreisveränderungen werden durch andere Faktoren bestimmt. Noch aufschlussreicher, und das war der Punkt, wo ich selber ein bisschen, weil ich es ehrlicherweise in Zweifel gezogen habe, wo ich noch mal ein bisschen nachgeguckt habe, aber logischerweise, der Mann ist ja nicht umsonst Professor an dieser Business School, er hat recht gehabt, wenn man die 1970er Jahre rausnimmt aus der Analyse, dann verschwindet diese Signifikanz, also dieser Zusammenhang zwischen Inflation und einem steigenden Goldpreis, fast komplett. Es gibt dann keine Korrelation mehr. Weil das aber in den 70ern und Anfang der 80er Jahre so gut gepasst hat, hat sich das einfach in den Köpfen weiter fortgesetzt. Und weil das natürlich auch dramatische Ereignisse waren. Wann hatten wir zuletzt oder danach in der BRD zu dem Zeitpunkt 12, 16, ich glaube in der Spitze 18% Inflation. Das sorgt natürlich für Angst und Schrecken. Das setzt sich in den Köpfen fest. Aber nimmt man die 70er Jahre raus, ist Gold, der Ruf von Gold als Inflationshedge schlicht nicht mehr vorhanden. Die Wahrheit ist also ein bisschen differenzierter. Gold schützt gegen Hyperinflation und gegen extreme, unerwartete Inflationsschübe. Gegen moderate Inflation, und die als solche ordnet Damodaran hier jede Inflation ein zwischen 2 und 4%, bietet es also kaum Schutz. Es ist eine Versicherung gegen monetäre Katastrophen. And that's it. Das erklärt im Übrigen auch, warum Gold 2001 und 2012 stark gestiegen ist, obwohl die Inflation überhaupt nicht stark gestiegen ist. Das müssen also andere Faktoren gewesen sein. Krise. Gold ist ein Krisenmetall. Auch hier ein sehr schwacher Zusammenhang. Die Korrelation mit den Aktienmärkten ist nicht konstant. Das R-Quadrat liegt hier bei 5%. Mit Anleiherisiken, und das ist eigentlich da, wo man den Stress feststellen sollte, gibt es keinen Zusammenhang. Das heißt, das R-Quadrat liegt bei 0. Was bedeutet das? Gold reagiert nicht auf normale Marktschwankungen. Wenn die Börse um 10 oder 15% korrigiert, dann schützt Gold nicht und steigt in dem Moment, wo die Börse fällt. Auch moderate Rezessionen lassen Gold relativ kalt. Aber, und jetzt kommt das Aber, was für viele entscheidend ist und auch für mich. Ich habe ja Gold physisch bei mir im Depot seit dem Jahr 2000, nichts verändert. Bei wirklich katastrophalen Ereignissen, wie zum Beispiel der Lehman-Krise im Jahr 2008, Auslöser der Finanzkrise, bei der Corona-Panik im Jahr 2020, wenn Anleger echte Angst haben vor einem Systemkollaps, dann fließt Geld sehr schnell in Gold. Und das ist schon mal eine ganze Menge, denn praktisch alle anderen Anlagen reagieren dann negativ. Hier funktioniert also der Versicherungsschutz. Gold ist weniger ein alltäglicher Risikopuffer, mehr eine Versicherungspolice gegen den totalen Zusammenbruch. Und das erklärt im Übrigen auch an dieser Stelle, das sagt Damodaran nicht, dafür ist er viel zu höflich, warum Gold so wahnsinnig beliebt ist in Deutschland. Weil es kein Volk auf diesem Planeten gibt, mutmaße ich mal, ich habe mich nicht mit jedem kulturell beschäftigt, welches so viel Sorgen hat vor dem totalen Systemzusammenbruch. Da lachen uns natürlich andere Völker, die täglich morgens aufstehen und überlegen, wo kommt das saubere Trinkwasser her. Da können die natürlich nur zart schmunzeln. Es ist mal, wie es ist. Meine Güte, ich lebe ja auch hier. Der dritte und tatsächlich stärkste Treiber von Gold sind reale Zinssätze. Hier liegt das R-Quadrat bei 25%. Das ist immer noch nicht überwältigend viel, aber es ist deutlich mehr als die beiden anderen Faktoren. Gold bringt keine laufenden Erträge. Wer Gold hält, verzichtet auf Zinsen, verzichtet auf Dividenden, verzichtet auf Mieten. Diese Opportunitätskosten werden durch den Realzins gemessen. Hohe Realzinsen bedeuten, sie verzichten auf viel, so Damodaran, wenn sie Gold halten. Der Goldpreis fällt. Niedrige oder negative Realzinsen bedeuten, sie verzichten auf wenig oder nichts. Gold wird attraktiv. Und hier liegt der Schlüssel. Nach 2008 hielten Zentralbanken die Zinsen extrem niedrig, wissen wir, teilweise negativ in real terms. Das hat Gold sehr attraktiv gemacht. Das wiederum, und jetzt kommt, hätte 2023 Gold ja eigentlich belasten müssen. Noch nie sind Zinsen so schnell, nicht absolut, aber relativ und phasenweise sogar absolut, so schnell gestiegen, wie 2023, die Zinswende zur Oberseite. Das war die Reaktion auf die inflationäre Entwicklung, nachdem Fed, Government alle zusammen so wahnsinnig viel Geld ins System gepumpt haben. Gold hätte also dort unter Druck stehen müssen, ist es aber nicht. Die Regression zeigt, jeder Prozentpunkt weniger Realzins erhöht den Goldpreis um durchschnittlich 4,69%. Und das ist natürlich substanziell. Warum ist Gold überbewertet? Wir kommen gleich noch zu der Variante, warum Gold deutlich steigen kann. Das Gold, das wird sehr, sehr häufig verwendet und Achtung bei diesen Statistiken. Kein Vorwurf, macht jeder so, wie es ihm passt. Man schaut sich natürlich immer den Zeitraum an, wo passt es gerade. Also je langfristiger eine Statistik, desto aussagekräftiger. Die eleganteste Methode, um Gold zu bepreisen, und so wurde es in der Vergangenheit auch gemacht, ist das Verhältnis vom Goldpreis zum CPI, also Consumer Price Index. Das ist unsere Inflation, Verbraucherpreisindex. Die Idee ist, langfristig sollte Gold etwa im Einklang mit der allgemeinen Inflation steigen. Im Oktober 2025 lag dieses Verhältnis bei 12,68. Der historische Median seit 1963 liegt bei 2,93. Seit 1971, warum der Unterschied? Weil danach Bretton Woods aufgehoben wurde oder das Bretton Woods Abkommen wurde beendet. Goldpreis war wieder frei handelbar. 3,77. Das heißt also, selbst wenn man das um die aktuelle Aktienrisikoprämie adjustiert, dieses Verhältnis, dann sollte dieses Ratio, dieses Verhältnis bei 3,2 liegen. Und nach diesem Maßstab ist Gold heute in Relation zur Inflation viermal so teuer, wie es sein sollte. Gold versus Silber kann man natürlich auch messen. Ratio liegt bei 84,73, historischer Median 57. Gold ist also sogar relativ zu Silber in diesem langfristigen Zyklus überteuert. Der scheinbare Widerspruch: nach allen klassischen Metriken ist Gold seit etwa einem Jahrzehnt überbewertet. Und in diesem Jahrzehnt hat sich der Goldpreis vervierfacht von $1,060 Ende 2015 auf über 4.000 Dollar heute. Wenn ein Jahrzehnt lang etwas nach klassischer Bewertung überbewertet ist, dann müssen es andere Preistreiber sein. Warum? Und das, diese Frage stellt der Moderator. Die Antwort, weil es hier offensichtlich einen strukturellen Wandel gibt. Er nennt das Game Changer. A, erstens die Demokratisierung durch Gold-ETFs. Man konnte sehr, sehr lange Gold einfach nur physisch besitzen. Das war's. Schwierige Lagerung, Sicherheitsrisiken und in vielen Ländern ist die Gefahr, dass man Leib und Leben riskiert, wenn man Gold besaß, ziemlich hoch gewesen. Mit Gold-ETFs hat sich das verändert. Jeder kann sich für Kleinstbeträge ein Stück Gold kaufen und muss nicht selber lagern. Ein Groß, auch wenn gerade in Deutschland physische Lagerung, weil Emittentenrisiko und so weiter, ihr wisst das alles. Jeder entscheidet für sich selbst, ja. All das ist zwar noch nie passiert, aber es könnte passieren. Also ich muss das zu Hause selber haben. Wenn man sich denn sicherer damit fühlt, ist es ja gut. In den allermeisten Teilen der Welt, in den USA, spielt es zum Beispiel kaum eine Rolle. Auch dort gibt es natürlich eine Prepper-Gemeldung. Es gibt immer Menschen, die es physisch haben wollen. Ein Großteil der physischen Lagerung findet statt durch die Emittenten, die diese Gold-ETFs bzw. bei uns ETCs rausgeben. Demokratisierung durch Gold-ETFs. Der Punkt schlechthin, ich möchte fast sagen, berechtigtes Misstrauen gegenüber den Zentralbanken. Nach der Finanzkrise 2008 waren die Maßnahmen der Zentralbanken beispiellos. Null Zinsen, Quantitative Easing und. Und das alles wird nicht rückabgewickelt. Das wird immer mal pausiert, es geht so weiter. Das spürt jeder. Wenn eine Zentralbank beliebig Geld drucken kann und wird und auch zukünftig wird, was ist eine Währung dann noch wert? Das ist sicherlich der Grund, warum Gold, welches echtes Geld ist, so einen Aufschwung erfährt. Die Erosion des Dollars kommt noch mit dazu. Nach Bretton Woods 1944 wurde der Dollar zur globalen Leitwährung und damit zum Ersatz für Gold. Aber auch die US-Wirtschaft, die noch über Jahre hinweg meines Erachtens die globale Wirtschaft dominieren wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Anteil wieder steigt. Rekordverschuldung, wir haben mehr und mehr politische Polarisierung. Also, dass das alles dafür sorgt, dass der Dollar zwar die Dominanz nicht verliert unbedingt, aber dass der Dollar an Kaufkraft verliert, das ist wohl offensichtlich. Und es gibt keinen Nachfolger. Es gibt keinen Yuan, es gibt keinen Euro, es gibt kein Yen, der hier an diese Stelle des Dollars als globale Weltleitreservewährung treten kann. Gold erhebt hier also, so nennt er es, den Anspruch auf seine historische Rolle als ultimativer sicherer Hafen. Und den vierten Effekt nennt er auch noch, das ist der Trump-Effekt, geopolitische Turbulenzen, die mehr und mehr Normalität werden. So, dieser Trump-Effekt ist ja nicht nur politisch. Es ist eine Angst vor einem unkontrollierten Übergang in eine neue, uns unbekannte Weltordnung. Auch in solchen Momenten kaufen Menschen Gold. Vier Wege mit Gold umzugehen. Das Fazit von Damodaran. Gold als Kerninvestment. Der Anteil, ich habe es euch gesagt, ist noch relativ gering. Ein Aktieninvestment von 1984 bis 2024 hätte im Schnitt 11,4% gebracht. Ein Goldinvestment hätte 5,35% jährliche Rendite gebracht. Das hört sich nach der Hälfte an, aber man hätte in diesem Zeitraum durch diesen Zinseszinseffekt mit Aktien das Zehnfache verdient. Es geht aber den Käufern von Gold nicht um die Maximierung ihres Vermögens, sondern es geht um, wie er es nennt, den Sleep-Test. Womit kann ich am besten schlafen? Gold ist eine Versicherung. Und zwar in einem Portfolio, welches mit Finanzasset-dominierten Positionen schlicht und einfach eine Form der Versicherung haben möchte. Ich habe es am Anfang gesagt, 2% der Anleger, wenn ich 98% in Aktien und von mir aus auch in Kryptos, die aber ja sehr aktiennah handeln, was die Risikoeinstufung angeht. Wenn ich nur sage 2%, nehme ich aber diese Versicherung Gold mit rein. Dann wäre der Goldmarkt heute schon 6 oder 7 Mal größer, realistisch. Er sagt aber auch, und das finde ich ganz interessant, wenn man es Gold als Versicherung betrachtet, dann seid eigentlich konsequent. Dann müsstet ihr 15-20% Gold im Portfolio haben. Denn 2 oder 5% würden nicht aufwiegen, was auf der Finanzasset-dominierten Seite verloren geht. Ich weiß noch nicht genau, wie der Titel des heutigen Podcasts sein wird. Aber das finde ich sehr spannend zu sagen. Wenn du wirklich sagst, Gold ist meine Versicherung, dann reichen 2%. Man kann ja auch nicht, vielleicht will man nicht das gesamte Portfolio absichern. Aber nach seiner Berechnung braucht es, wenn man glaubt, in einem bestimmten Fall werden alle Anlagen unter Druck geraten. Meine Aktien, meine Kryptos und, und. Und dann wird Gold als Versicherung sehr stark steigen. Dann braucht man nicht 5%, sondern er sagt, man braucht 15 oder 20%, damit es bei einer Katastrophe wirklich einen Unterschied macht. Weg Nummer 3, Gold als Trade. Ja, muss ich euch nicht viel zu sagen. Gold war wahnsinnig lange Nullsummenspiel. Man hat nichts damit verdient. Es gibt andere Phasen, in denen es ist sehr profitabel. Ich glaube, dass die aktuell bullische Marktphase noch nicht vorbei ist. Das heißt, auch im aktiven Handel für mich interessant. Es werden dann aber auch wieder viele Jahre kommen, in denen es heißt, ja, Gold kann eigentlich nur immer weiter steigen. Von einem höheren Niveau aus wird es dann auch wieder lange Phasen geben, in denen Gold keine große Rolle mehr spielt. Und für ihn das Interessanteste, das sagt er zum Schluss, ist Gold als Signal. Gold, ob du es besitzt oder nicht, Gold gibt uns ein Signal. Wenn Gold steigt, dann geh raus aus langlaufenden Anleihen. Das heißt also, nimm inflationsgeschützte Assets. Das ist das, was der Markt dir als Signal sendet. Und damit sind nicht inflationsgeschützte Anleihen gemeint. Die gibt es natürlich auch. Damit sind Assets gemeint. Letztlich reagieren alle Sachwerte auf Inflation. Aktien mit Verzögerung, auch Immobilien. Hier muss man wirklich gucken, wo, in welchem Markt. Kryptos und. Wann immer Gold steigt, geh aus Geldwerten und aus Anleihen raus. Ein Signal. Sektorrotation. Weg von Unternehmen. Konzentriere dich auf Unternehmen, die eine Pricing Power haben. Ganz egal, aus welchem Sektor. Unternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben. Und geografische Diversifikation. Wenn Gold steigt, dann ist das aus seiner Sicht ein Signal. Ein Signal vor Vertrauensverlust in Zentralbanken, vor geopolitischen Verwerfungen. Das heißt auch, nicht alles auf die Währung eines Landes setzen. Dieses Signal kann man nutzen, ohne Gold besitzen zu müssen. So, das wollte ich gerne mal mit euch teilen hier. Und jetzt eigentlich ein Fazit, was fast schon ein bisschen zu simpel ausfällt. Ich bleibe langfristig in meine Versicherung investiert. Ich habe allerdings auch sehr viel weniger bezahlt. Ich werde nicht, weil ich einen Timing-Ansatz verfolge, ich werde nicht 20% in physisches Gold stecken. Mein Anteil ist deutlich gestiegen. Ich habe es euch hier mal gesagt. Ich habe 50.000 Mark im Jahr 2000 in physisches Gold gesteckt. Das ist nicht bei mir zu Hause, weil ich nicht so der Gartenverbuddler bin. Und das bleibt auch da, die Versicherung. Das sind nicht 20, auch heute nach dem Preisanstieg, das sind nicht 15 oder 20% meines Portfolios, das akzeptiere ich. Aber ich werde es sehr gerne behalten. Ich werde im aktiven Bereich weitere Korrekturen und auch schon die laufende Korrektur nutzen, weil ich glaube, dass diese Flucht aus Geldwerten, dass die noch einige Jahre weitergehen wird. Und dementsprechend bin ich ein Gold-Fan. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist für mich aber Gold nicht der zentrale Bestandteil meines Portfolios. So, Aswad Damodaran. Ich packe euch den Link hier unten rein. Folgt ihm gerne. Es ist interessant, was der Mann zu sagen hat. Das war's für heute. Weiterhin schönes Wochenende. Bis dann und ciao.
Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.